Ihr hört die Overdicks
und noch ein Podcast mit mir, Michael Overdick,
und mir, Tim Overdick.
Hallo.
Da sind wir und wow, ist glaube ich die dritte Podcast-Aufnahme in Folge, wo wir uns dran halten, wo wir wirklich da sind.
Also wir können tatsächlich versprechen.
Also anhalten. Manchmal können wir professionell sein. Es liegt vielleicht auch einfach am Januar, dass wir nicht ständig besoffen sind, sondern unseren Dry January gerade so gut es geht durchziehen.
So gut es geht, ich wollte gerade sagen. Also wir sind eigentlich sehr standhaft.
Wir sind sehr, sehr standhaft. Es ist tatsächlich auch so ein bisschen gruselig, muss man gleichzeitig dazu sagen, wie sehr wir eigentlich an der Flasche hängen.
Das klingt so furchtbar schlimm. Wie sehr es uns Spaß macht. Dann am Ende dann doch.
Wie sehr es einen Spaß macht und wie sehr das in unseren Alltag integriert ist. Ne? Das ist so, du bist unter der Woche mit Freunden verabredet, ja, trinken wir irgendwo ein Glas Wein. Du gehst irgendwo hin, ich bringe eine Flasche Wein mit. Du gehst irgendwo essen, automatisch trinkt man ein Glas Wein. Ja, und jetzt sind wir gerade in, was haben wir denn, Tag 20, Tag 21, bin ich ganz sicher, von diesen tollen Dry January und wir haben auch nur 2 Tage
gescheatet.
Und das müssen wir, und Leute, ihr seid die Elite, ihr seid die einzigen mit, ja, nur eine Freundin von uns weiß es quasi, aber ihr seid die einzigen, die es wissen, dass wir gescheatet haben, sonst unser ganzes Umfeld denkt, dass wir jetzt 21 Tage lang kein Alkohol getrunken
haben. Man muss jetzt auch irgendwie dazu wissen, dass wir jetzt nicht die besonders guten Geheimniswahrer sind, also irgendwie, also.
Wie kommst du darauf? Oversharing können wir nicht, wir erzählen auch nicht super gerne irgendwas über uns, hören uns nicht gerne selber reden, also ich weiß gar nicht, was du meinst.
Ach Quatsch, nein, echt? Ach.
Ja, auf jeden Fall ziehen wir trotzdem durch, wir machen das noch, also wir haben uns eigentlich auch vorgenommen, vielleicht nicht ganz drauf zu verzichten, aber zumindest schon sehr, sehr stark zu reduzieren.
Und dann, also wenn man mal irgendwo so aus Genuss ein Glas Wein trinken, so das,
genau.
Das ja, aber nicht mehr.
Ja, und das nicht nur im Januar, wir wollen sogar den Februar durchziehen und werden über Karneval sogar fliehen, sodass wir hier nicht in Versuchung kommen, hier die ganzen Tage durchzudrehen und durchzutrinken. Und mal sehen, wir werden dann wahrscheinlich auf dem Plan steht gerade oder ganz so groß im Kurs ist gerade Paris. Wahrscheinlich werden wir Paris besuchen über
Karneval.
Nicht
wahrscheinlich, ich glaube, das ist sehr, sehr sicher.
Ja, wobei ich immer noch so ein bisschen auf Sonne auch aus bin. Wenn wir irgendwas Cooles, Sonniges finden, also wenn ihr vielleicht draußen einen coolen Tipp habt, wo man Ende Februar, Anfang März für 5 Tage gut hinfliegen kann für...
Kostengünstig.
Genau, nicht so mega, also nicht für, keine Ahnung, 2000 Euro für 5 Tage. Und ein bisschen Sonne, dann werden wir vielleicht auch nicht abgeneigt, uns von Paris auf ein anderes Land
aber zu was ist wenn jetzt, wenn dieses Anfang März-Wochenende, das erste Wochenende ist, wo die Sonne in Paris rauskommt, dann haben wir einfach richtig, richtig Sonnenschein in Paris und wir sind stattdessen...
Das wäre natürlich auch richtig schön. Also Paris generell, der schon, war schon jetzt sehr lange nicht mehr da und Paris ist ja unsere Stadt.
Der Liebe.
The love, of the love. Ja. The Stadt of the love.
The Stadt of the love.
Ist so. Oh. Ja, und das ist eigentlich, und ich glaube, das ist der Grund, genau, warum wir jetzt so fleißig sind, quasi mit Podcast produzieren und sonst auch andere Dinge, die sonst irgendwie liegen geblieben sind, dass wir die gerade so gut durchziehen können. Es macht doch einen Unterschied, wenn man eben nicht jeden zweiten Tag trinkt.
Ja, und nicht jeden Tag, zweiten Tag irgendwo vielleicht mit Freunden sich irgendwie in der Bar trifft oder so, dann halt doch mal irgendwie einen ruhigeren Abend macht. Wie letztens haben wir doch auch einen Spieleabend gemacht, das merkt man schon in der ganzen Woche.
Ja.
Also man ist deutlich aktiver und fitter und... Wobei ab 15 Uhr, wenn der Feierabend naht, sowieso das Sofa ruft und dann kann man sowieso pennen irgendwie gerade.
Ja, gerade bei dem Wetter stimmt. Aber ich freue mich auch wieder, wenn wir so ein bisschen agiler, aktiver.
Aktiver und agiler.
Aktiver und agiler werden. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Und uns genießen wir gerade natürlich unsere Kino Unlimited Card, wofür wir ja gar keine Werbung machen. Und sind ja gerade zu großen Kinogängern geworden und wir können eigentlich auch Filmkritiker werden.
Definitiv. Wir sind trotzdem manchmal ein bisschen schlechteren Filme zu finden, die wir uns dann so richtig, richtig reinziehen wollen.
Ja. Also, wobei wir waren jetzt zum zweiten Mal in Wicked, aber mit Abwechslung, wir waren diesmal in der komplett deutschen Fassung. Das heißt also auch mit deutschen Songs.
Ja, das ist der riesige Unterschied zwischen den beiden Filmen, der war gigantisch.
Ich fand schon populär. Ich glaube, ich hab den populär. Ich zeigte den Anmachtrick und den Anflirt-Trick. Kleine Flirts und Flair, wie auch immer es ging. Ja, aber es war auf jeden Fall Popo leer.
Ich mach deinen Popo leer.
Ich mach deinen Popo leer. Echt
ganz schlimm. Ich habe auch selten sich so zusammenreißen müssen in dem Kinofilm, weil ich gedacht habe, oh Gott, eigentlich habe ich einen ganz anderen Songtext im Kopf, aber ich kann den nicht, also irgendwie passt das alles nicht.
Ja, die haben die deutschen Songs so ein bisschen verändert in dem Film. Also wer die Musical, das deutsche Musical kennt, der weiß, dass Popular eigentlich heiß geliebt heißt, der Song. Und die haben das jetzt auf Populär, also populär.
Genau, damit sich mit den synchronen Stimmen matcht und damit man irgendwie
sieht, ja, dass man diese genau, die Lippensynchro passt wohl besser zu populär als heiß geliebt. Mein
das
Gott.
Problem ist, dass sie halt einfach auf während des ganzen Songs den, also diesen, dieses Wort irgendwie auch, es heißt ja populär und nicht populär. Sie singen aber die ganze Zeit populär und das ist sehr, das macht eher.
Populär.
Das hat mir den Rest gegeben in dem Film. Ich sehe so eine kleine, blonde, pinke Elfe, die da rumtanzt und die ganze Zeit mit ihrem leeren Po singt. Das war großartig.
Ja, schon sehr wild. Aber bevor wir auf das Hauptthema kommen, wir haben uns nämlich heute ein Hauptthema ausgesucht, möchte ich aber ganz kurz noch auch natürlich wieder auf Stranger Things eingehen. Denn wir sind ja jetzt ab nächste Woche, ab dem 29. Januar, kommt unsere Folge online. Und wir hoffen, dass alle, die Bock haben, uns beim Sex zuzusehen, einschalten werden. Und wer die ersten 2 bzw. 3 Folgen schon gesehen hat, weiß, dass es da echt zur Sache geht. Und ich habe gedacht, weil wir jetzt noch nicht so viel von unserer Folge erzählen können, können wir natürlich aber trotzdem so ein bisschen Hintergrund-Background-Sachen erzählen. Und mir ist noch eingefallen, dass wir es in letzten, vorletzten Woche nicht erzählt haben, was ich eigentlich noch ganz witzig fand. Denn wir wurden ja von RTL quasi eine Woche vorher in ein anderes Hotel eingeschleust, um da quasi zu warten, bis wir in unsere Show teilnehmen oder bis wir an der Show teilnehmen können. Und wir haben ja schon erzählt, eigentlich hätten wir in Quarantäne sein müssen, durften aber die Stadt erkunden, weil wir halt im vorletzten Jahr schon mal dabei waren und das halt so ein Kuddelmuddel war und wir halt mit RTL ausgemacht haben, hey, okay, wenn wir jetzt wieder kommen, wollen wir aber auf jeden Fall nicht in Quarantäne eine Woche eingeschlossen im Zimmer sein, worauf sich eingelassen haben. Aber was klar war eigentlich ist, dass wir keinen Sex haben sollten und durften vor der Produktion mit anderen Menschen.
Stimmt, wir durften schon Sex haben.
Wir durften Sex haben, wir durften nicht andere Menschen, mit anderen Menschen durften wir keinen Sex haben, weil wir wurden natürlich auf STIs vorher untersucht und man weiß ja nie, was genau in der Show passiert, ob wir da vielleicht auch Sex mit anderen haben werden, wer weiß, who knows, ihr werdet sehen. Und deswegen war halt eigentlich die Abmachung, dass wir halt vorher nicht mit anderen Sex haben durften in der Zeit, wo wir nicht in der Show, also auf der Wartezeit.
Die haben nur nicht mit uns gearbeitet. Wir sind sehr, sehr, waren so im Urlaubsmodus.
Wir waren im Urlaubsmodus, wir waren horny und waren natürlich auch im OnlyFans-Creator-Modus und haben uns da einen Creator rausgesucht, mit dem wir geschrieben haben. Wir kannten uns so ein bisschen über Twitter und der war halt eben auch zu dem Zeitpunkt bei uns in der Nähe und haben dann mit ihm geschrieben und haben gesagt, hey, weißt du was, komm doch in unser Hotel, wir treffen uns und dann können wir was aufnehmen. Was natürlich auch safe abgelaufen wäre. Also wir haben ja kein ungeschützten Sex und in der Regel und kurz Anführungsstriche. Ja, auf jeden Fall haben wir ihn dann kommen lassen und so blöd, es ist so blöd gewesen, er kam dann, wir sind runter zur Rezeption und genau in diesem Moment kam jemand von RTL und meinte, Moment mal, wer ist das denn? Und wir so, ja, wir kennen uns von Twitter, wir wollten was trinken gehen oben in der Bar und die so, nee, ist eigentlich nicht so cool, trefft euch bitte besser erst, wenn alles hier, also wenn die Show abgedreht ist und so weiter dann und so fort. Und wir mussten ihn wieder nach Hause schicken. Ja. Richtig, richtig also, traurig.
Er kam für uns zum Hotel, er durfte nicht mit uns nach oben kommen und auch nicht mit uns zusammenkommen. Echt? Ganz viel kommen und gehen.
Furchtbar, aber kein Kommen eigentlich.
Ja, nee.
Ja. Und sonst, was sagst du zu den ersten 2 Folgen, die wir jetzt, nee, wir haben nur eine Folge gesehen bis jetzt, ne? Wir haben die 2. gar nicht geschafft. Was sagst du zur ersten Folge?
Zur ersten Folge, ich muss ein bisschen gestehen, dass ich also, wir haben ja die erste Staffel geguckt und die erste Staffel war schon ein bisschen sanfter irgendwie. Also ich habe das Gefühl, dass die zweite Staffel deutlich härter ist und von dem, was sie da zeigen, auch deutlich krasser ist. Mhm. Ja, Natalia, die haben wir da kennengelernt.
Genau, ich kannte Natalia schon vorher ja schon. Also Ich kenne sie schon seitdem. Sie war vorher mal bei Adam sucht Eva und war da mit Bastian Jotta, ist sie zusammengekommen. Und seitdem kenne ich Natalia tatsächlich. Und ich weiß gar nicht genau, wie es dazu kam, aber sie war mal Kundin bei uns im Salon.
Ich glaube, stimmt, das hattest du erzählt.
Irgendein Format oder sowas, ich weiß gar nicht genau. Und wir haben uns dann zufälligerweise vor den Dreharbeiten in Mexiko getroffen. Als wir nämlich nach Hause gekommen sind, standen sie draußen mit ihren mit ihren Betreuern, das hört sich auch so komisch
an. Ja, das war, glaube ich, ein ganz großes Versehen, dass wir die da
getroffen haben. Genau, mit ihren Leuten von RTL, wir hätten sie gar nicht treffen dürfen. Und da haben wir sie dann trotzdem mal unten getroffen, haben uns dann auch kurz am Abend gedrückt und ein bisschen erzählt. Und ich glaube, Natalia war sich auch gar nicht sicher, woher wir uns kannten. Sie wusste nur, wir kennen uns. Und hat nämlich gesagt, ach, wir kennen uns doch von irgendeinem Format. Und ich so, nee, von einem Format, wo wir zusammen teilgenommen haben, kennen wir uns nicht. Aber ja, ist auf jeden Fall eine ganz süße. Und ihr Mann ist auch Mann? Nee, Freund? Du hast dich verheiratet. Ist Mann. Ja, genau, ist auch ein richtig netter gewesen. Und wir haben uns dann auch irgendwie witzigerweise nach den Dreharbeiten so ein paar Mal in Tulum sind wir uns über den Weg gelaufen. Ja, stimmt, und noch witziger ist, dass die beiden sogar hier in Düsseldorf gewohnt haben, jetzt aber nach Griechenland ausgewandert sind und wir es aber irgendwie gar nicht geschafft haben, uns danach nochmal hier zu treffen, was wir eigentlich vorhatten. Aber sie haben uns nach Griechenland eingeladen und vielleicht werden wir bald mal nach Griechenland fliegen und die beiden dort besuchen. Ja, die beiden sind auf jeden Fall...
Nicht so viel über Sonne und Griechenland und Meer.
Sorry.
Dieses Fernweh, das wird so richtig groß. Dann, ach, meine Güte.
Ja, die beiden sind auf jeden Fall richtig süß und das kann man voll authentisch auch.
Ich fand die auch ich fand die in der ersten Folge auch sehr authentisch. Ich fand das, was sie gesagt hat, oh, wir haben die zweite Folge auch angefangen. Da hat sie, war doch dieses, da war sie doch sehr unsicher und da hat sie halt auch gezeigt, dass Unsicherheit irgendwie auch so ein Ding von Beziehungen manchmal sein kann und manchmal sein muss und dass man da halt einfach nur ganz offen drüber reden muss.
Ja.
Das fand ich echt schön zu sehen. Das war sehr menschlich.
Ja, das andere Pärchen, habe ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil ich kenne sie jetzt nicht und fand sie jetzt auch nicht so mega sympathisch irgendwie. Also ich fand auch da hat mir der rote Faden so ein bisschen gefehlt von der Story, glaube ich. Und
ich fand ehrlich gesagt, dass er super uneinfühlsam war. So, wenn sie das brauchte, fand okay. Was er mit ihr da gemacht hat, aber irgendwie hat das, ja, weiß ich nicht, fand ich schwierig.
Ja, das stimmt. Die
sexuelle Dynamik zwischen den beiden.
Ja, und genau, jetzt kommt in der zweiten Folge, kam glaube ich noch ein anderes Pärchen dazu. Ich habe die zweite Folge, hast du die schon gesehen? Ich habe die noch nicht gesehen, zweite Folge. Da kommt noch ein anderes Pärchen dazu und jetzt in der dritten Folge kommt dann ein Kate Merlan dazu, die ich halt tatsächlich gar nicht so gern mag. Anfangs dachte ich so, ach ja, die ist total dumm und ein bisschen naiv und lieb, aber ich glaube, die ist einfach nur dumm und nicht lieb. Nach ihm betrachtet.
Es ist immer schwierig, wie die Leute sich geben und dann wirklich erscheinen. Ich finde, sie ist halt nicht, auf jeden Fall nicht der Sympathiebolzen, den man sich so
vorstellt. Nee, wir haben die auch schon ein paar Mal irgendwie auf irgendwelchen Events getroffen und es war immer sehr anstrengend, fand ich. Sie ist ein sehr anstrengender Charakter einfach. Also nicht so, dass man sagt, boah, ja, da ist man jetzt super gerne mit zusammen und unterhält sich. Ich finde, da fehlt mir einfach der gewisse IQ, glaube ich, um mich mit ihr irgendwie vernünftig zu unterhalten.
Wir müssen nicht zu hart ins Gericht gehen, aber ich finde halt wirklich, dass so, keine Ahnung, wenn Menschen finden sich und Menschen treffen sich und die passen zusammen und Menschen treffen sich und die passen nicht zusammen. Und
ja, bei denen stelle ich mir auch die Frage, warum sind die, also ich kenne die Story ja so ein bisschen, aber warum sind die beiden da? Das ist, also ich finde, das ist nicht authentisch bei denen. Und ich wette mit dir, ich habe die Folge nicht gesehen, aber ich wette mit dir, bei denen läuft nichts. Und nicht, weil bei denen nichts läuft, sondern einfach nur, weil die für die Show da sind. Ja, ich wette mit dir, die haben keinen Sex vor der Kamera oder sowas. Die sind einfach nur da, damit sie an einer Show teilgenommen haben.
Aber das ist ja bei ganz vielen... Reality-TV ist ja nicht Reality-TV. Als ob die Realität dargestellt wird und die Leute wirklich echt sind. Das ist ja, glaube ich, das hohe Gut, dass du da wirklich Leute siehst, die halt wirklich echt und sie sind. Weil die meisten davon halt einfach nur irgendwas Gespieltes dahinhauen und so tun, als wären sie irgendwie die Drama-Queens vor... Nicht vor Hollywood. Aber
also Leute, wir sind echt und real. Ja. So viel dazu. So weit wollen wir gar nicht ausschweifen zu Stranger Things. Ich nur würde eine kleine Anekdote erzählen, aber ist doch wieder ein bisschen mehr geworden. Was wir eigentlich erzählen wollten, ist nämlich, dass wir ja im Kino waren und vor uns an der Getränkeautomatmaschine war ein Geschwisterpärchen. Der Vater war irgendwie bei denen und ist dann vorgegangen und die beiden haben sich, glaube ich, irgendwie gestritten, das Geschwisterpärchen. Und da meinte dann die Schwester zu dem Bruder, halt's Maul, sonst sag ich Papa, dass du schwul bist. Boah, und dann sind sie gegangen. Und ich hab mich verhört. Ich guckte Tim so an, ich so, hast du das gehört? Und Tim so, hä, was denn? Ich so, sie hat gerade zu ihrem Bruder gesagt, halt's Maul, sonst sag ich Papa, dass du schwul bist. Also A, krass, was für eine asoziale Schwester, einfach ihrem Bruder damit irgendwie sie zu drohen.
Ja, voll. Und krass auch einfach, dass es als Druckmittel ziehen würde.
Voll.
Dass es allein als etwas Schlechtes, also immer ja noch behaftet wäre. So für den Vater anscheinend ja auch. Der Vater muss ja anscheinend auch gar nicht so gut mit dem Thema dann umgehen sollen. Weil wenn die Schwester das als Druckmittel nutzt, dann wird das ja schon seine Gründe haben.
Richtig übel. Ja, und irgendwie war das so, habe ich mich nochmal so ein bisschen in dem Moment, glaube ich, so ein bisschen zurückgeschmissen gefühlt in meiner Jugend, als ich mich geoutet habe. Und musst du nochmal irgendwie über das Outing nachdenken und drüber nachdenken, oh Gott, wie ist das heute so als Jugendlicher wohl? Ist das einfacher, ist es schwieriger? Und generell hatten wir dann nochmal einen witzigen Moment.
Ja, einen sehr witzigen Moment. Dazu muss man wissen, ich glaube, ich habe das wahrscheinlich bestimmt schon mal irgendwann erwähnt. Ich arbeite in der Werkstatt für Behinderte und arbeite im Autismus-Spektrum-Bereich mit ganz vielen Autisten zusammen. Und in der Regel gehe ich nicht davon aus, dass diese Autisten, mit denen ich da zusammenarbeite, irgendwie in dem sozialen, gesellschaftlichen Leben irgendwie teilhaben. Falsch gedacht, weil plötzlich sitzen wir im Kino und hinter uns sitzt einer, mit dem ich halt wirklich jeden Tag zusammenarbeite. Und ich war total perplex, weil ich dachte, oh mein Gott, hä? Wie, also was macht der hier im Kino? Und ich konnte mir einfach überhaupt gar nicht vorstellen, wie, also, ja. Auf jeden Fall richtig, richtig süße Geschichte. Fand ich auch super süß, dass er überhaupt da war mit seiner Familie und die einfach irgendwie auch die Zeit mit ihm draußen genutzt haben und ihn irgendwie nicht wegsperren, was man irgendwie so ganz oft so am Rande mitbekommt, dass viele von ihnen einfach gar nicht viel im Privatleben machen und keine Ausflüge machen. Und da war es halt voll schön zu sehen. Aber gleichzeitig hat das bei mir halt auch einfach voll diesen so einen kleinen Stich gegeben, weil ich war ja in meiner Freizeit da, wir waren in unserer Freizeit da als Ehemänner und ich habe sofort automatisch darüber nachgedacht, kann ich jetzt Michas Hand halten? Ist das jetzt komisch? Was denken die? Wem wird das jetzt gesagt? Es war wieder wie so ein kleiner Outing-Moment für mich, weil ich mich wieder gefühlt habe, so, es weiß ja eigentlich niemand. Ich bind das niemandem auf die Nase, dass ich verheiratet bin mit einem Mann. Und plötzlich wussten die es.
Ja.
Und ich wusste im ersten Moment überhaupt nicht, soll ich jetzt deine Hand nehmen? Und dann dachte ich mir so, ach, scheiß drauf, weißt du, also wo sind wir denn, dass das überhaupt immer noch ein Thema ist? Aber anscheinend ist es ja in uns auch noch ein Thema.
Irgendwie ja. Und deswegen dachten wir, reden wir nochmal über unsere Outings. Und kleiner Spoiler, ich glaube, dass ich mein Outing, so wie ich es hier erzählen werde, noch nicht wirklich erzählt habe, weil ich das immer so ein bisschen unter einen Deckmantel gehalten habe und bei Schwanz und Ehrlich das auch immer so ein bisschen anders verkauft habe. Einfach, weil ich lange Zeit einfach gar nicht darüber reden wollte und auch gedacht habe, dass es einfach nicht, dass ich darüber nicht reden möchte und das einfach nicht teilen möchte, weil ich das nicht gehört. Aber jetzt, ich werde es heute mal ein bisschen.
Du lüftest du.
Ich werde mal ein bisschen lüften, wie es eigentlich lief. Aber erstmal zu deinem Outing. Wie lief denn dein Outing überhaupt?
Oh Gott, mein Outing. Also ich finde es immer voll, voll interessant, weil es gibt ja nicht nur ein Outing als Schwule, man hat ja ganz viele Outings. Weil es gibt ganz viele erste Male, die haben Heteros ja auch, also den ersten Freund und sonst irgendwas, das ist ja dann, man ist da auch aufgeregt. Aber bei uns ist es, also bei mir war es immer noch mal was anderes, weil mein Outing im Freundeskreis, erstmal hatte ich ja super wenig
Freunde. Aber wo hast du dich denn zuerst geoutet?
Ich habe mich zuerst bei meiner damals besten Freundin geoutet.
Im Alter von?
Im Alter von, ich glaube, da war ich gerade 17. Mhm. Aber auch einfach nur, weil die smart genug war, um es irgendwie rauszufinden. Weil ich hatte nichts mit Mädchen, ich habe nie irgendwas unternommen, ich war super zurückgezogen, ich habe nichts gemacht und sie hat mich dann irgendwann gefragt, so, boah, Tim, irgendwas, also, hä? Stehst du nicht vielleicht auf Typen?
Mhm.
Und dann war sie dann zwischenzeitlich meine Alibi-Freundin. Als ich dann endlich mal so aufgetaut war und irgendwie.
Nachdem ich geoutet hatte, war sie deine Alibi-Freundin?
Ja.
Ach, krass.
Das heißt Alibi-Freundin. Es war nie irgendwie, dass ich zu meiner Mutter gegangen bin und gesagt habe, boah, das ist, hier, Jasmin ist meine Freundin.
Aber alle dachten so, da würde.
Alle dachten, würde, ja, oder meine Mutter zumindest.
Ja.
Weil als dann nämlich irgendwann der Moment kam, hat meine Mutter zum Beispiel gar nicht mehr damit gerechnet.
Mhm.
Die meinte, ach, hä? Ja, also vor ein paar Jahren hätte ich das auch noch gedacht, aber jetzt gerade, nee, hä? Aber dazu kam es, glaube ich, eigentlich erst durch diese, kennst du noch DBNA?
Na klar, du bist nicht allein.
Du bist nicht allein.de. Das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es die Seite heute noch gibt. Also falls es sie noch gibt, ist das eigentlich, also keine Schleichwerbung hier, sondern die Seite war wirklich cool, weil es nicht das war keine Dating-Seite, sondern
es war eher ein Forum gewesen. War es ja auch,
es war,
oder?
Ein Forum und es war auch eher sowas wie ICQ oder so, wo man mit den Leuten geschrieben hat und irgendwie so Outing-Geschichten ausgetauscht hat, mit Erfahrungen geteilt hat und Leute gesucht hat, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben.
Mhm.
Gerade zu meiner Zeit war das halt in der Schule, also bei mir in der Schule gab es niemanden, der geoutet war.
Mhm.
Ich wusste nicht, dass irgendwer schwul war. Und das war der einzige Kontaktpunkt, den ich hatte. Weil es gab auch keine Vereine, es gab keine Bars, es gab kein sonst irgendwas in Godesberg. Das war irgendwie, ja, alles irgendwie sehr hetero.
Ja.
Normativ. Sagt man normativ?
Ja, ich glaube schon, so. Ja.
Und da habe ich dann meinen ersten Freund kennengelernt. Und als ich den dann hatte, war für mich irgendwie klar, irgendwie muss ich jetzt dann zeigen, dass ich schwul bin. Und ich habe mich dann, glaube ich, bei SchülerVZ irgendwie ein bisschen geoutet.
Okay.
Zumindest von meinem Bruder. Bei SchülerVZ konnte man doch so Gruppen beitreten.
Mhm.
So, bi-lesbisch scheißegal oder so.
Naja, stimmt. Ja, so
bi-schwul-lesbisch scheißegal. Ja. Die wurden dann aufgelistet, diese Gruppen. Und ich bin irgendwann mal irgendwann nur aus Neugier in diese ganzen Gruppen beigetreten und dachte mir, oh ja, wer soll denn das bei mir? Ich bin so langweilig, bei mir auf Profil guckt das sowieso keiner. Tja, mein Bruder hat das auf jeden Fall gemacht. Der hat auf das Profil geguckt und der wusste Bescheid, als ich es ihm irgendwann gesagt habe. Meine Mutter nicht. Bei meiner Mutter bin ich mit ihr Auto gefahren. Und ich bin
deine Mutter, die größte Stalkerin heutzutage, wusste früher nicht, dass du schwul bist. Hat sie deine Profile früher nicht gesagt, musste nee. Sagen, dass Tims Mutter halt kein Instagram hat. Aber sie hat ein Stalker-Profil und wir kennen okay, ihren...
Also sie hat doch Instagram
irgendwie. Ja, genau, wir kennen ihren Namen halt. Und man sieht immer, also sie folgt uns nicht, aber man sieht immer, dass sie unsere Storys sich jeden Tag anschaut.
Ja,
und es sind immer, sie hat sich da wieder unser Profil durchgeschaut. Mhm. Und wenn wir dann bei seiner Mutter sind, dann, aber deiner Mutter, dann erzählen wir auch immer, sagen wir, da haben wir wieder unser Profil durchgestalkt. So, also, sie weiß halt auch, dass wir wissen, dass es die gibt dort.
Ja, sind wir sonst entweder peinlich verlegen oder dann doch irgendwie ehrlich und denken so, oh ja. Aber ja, damals war das nicht so. Ja, damals hat sie irgendwie nicht so richtig damit gerechnet. Vor allen Dingen habe ich mir gedacht, ich fahre. Sie ist Beifahrerin, sie kann nicht anhalten. Also es kann nicht passieren. Also habe ich jetzt die Qual der Wahl und irgendwie war die Ampel rot und dann habe ich gesagt, so Mama, ich muss dir da was sagen.
Mhm.
Und da habe ich mich vor ihr geoutet. Und meine Mutter meinte in dem Moment dann zu mir, ja, jetzt hätte ich nicht damit gerechnet, aber damals, als du 3 warst, da habe ich deinem Onkel schon gesagt, dass der Tim, der wird schwul. Und ich dachte mir so, krass, wenn du das mit 3 schon gemerkt hast. Ich meine, wow, warum habe ich mir jetzt so lange Zeit gelassen und warum habe ich auf meiner Insel der Einsamkeit gelebt die ganze Zeit?
Okay, aber trotzdem, du hattest davor wahrscheinlich auch große Sorge und Angst oder wie?
Ja,
oder
voll.
Hattest du gar keine Sorge? Hattest du?
Doch, ich hatte richtig Sorge, aber ich muss dazu sagen, dass ich eher sogar Sorgen im schulischen Bereich hatte.
Mhm.
Also war am Ende dann auch so, ich habe mich geoutet und ich habe so Sprüche gehört wie, zumindest in der Schule, ich war bei meiner Abi-Abschlussfeier nicht dabei.
Aufgrund deines Outings? Oder
aufgrund meines Outings auch, weil ich so Sprüche gehört habe, wie wenn der Tim kommt, dann töten wir den und so.
Ach,
also so richtig, richtig tolle Sachen sind dann so auch hinter meinem Rücken, vor meinem... Es war nicht schön.
Hm.
War sehr eklig, war nicht schön. Aber ich hatte damals irgendwie, dadurch, dass ich auf meiner Insel der Einsamkeit war, überhaupt gar nicht das Bedürfnis, mit den Leuten irgendwie mehr zu können. Deswegen war es mir auch am Ende scheißegal, ob ich jetzt bei so einer komischen Feier mit Leuten dabei bin, die mich nicht mögen, die ich nicht mag.
Ja.
Hast
du dann abgesehen von deiner Freundin, deiner besten Freundin, deiner Alibi-Freundin, die gehört ja zu deinem Freundeskreis, hast du einen schwulen Freundeskreis auch? Hast
gar
du schwule
nicht.
Freunde?
Nee.
Konntest du also mit gar keinem dich irgendwie austauschen, teilen?
Nee.
Aber was hast du online dann gemacht?
Das habe ich online auf dieser Seite gemacht.
Ja.
Auch ach, nicht krass groß, sondern halt eher klein. Aber schwule Freunde, nee, ich kannte auch gar keine Schwulen. Gar nicht.
Mhm.
Im Laufe meines Lebens dann kam es zweimal vor, dass Leute aus meinem Jahrgang zu mir kamen. Da war ich aber schon viel älter. Da waren auch Leute dabei, die mich damals beleidigt haben oder die mir gedroht haben und haben gesagt, so, hey, wenn ich das damals gewusst hätte, dass ich selber schwul bin,
haben sie wahrscheinlich gewusst.
Und haben sich aber nicht getraut und waren irgendwie so feige und waren dann irgendwie dann doch eher die Mitläufer oder so. Ja, also meine Mutter hat es cool aufgenommen, mein Vater ist eine Geschichte für sich. Bei meinem Vater habe ich mich gar nicht persönlich geoutet.
Mhm.
Da hat das meine Mutter für mich übernommen und danach ist der Kontakt sehr komisch abgebrochen. Mein Vater ist danach sehr religiös geworden. Es war irgendwie, ja, irgendwie hat man gemerkt, dass man gar nicht auf einer Wellenlänge ist. Also, mein Vater hat das gemacht, was er für richtig gefunden hat, aber es war halt nicht mein Bestes, was er da getan hat und es war auch irgendwie mir... Er hat mir damit gezeigt, dass es halt einfach, ja, dass er halt doch nicht für mich immer da ist und auch nicht immer da sein kann, weil er bestimmte Vorstellungen und Einstellungen vom Leben hat. Und ja.
Ja.
Also es war nicht schön. Ich habe mich ganz oft verpflichtet gefühlt, mit meinem Vater Kontakt zu haben und habe aber irgendwie nie gemerkt, dass da die gleiche Liebe zurückkommt zu mir, die ich bereit wäre zu geben. Und deswegen
habe ja, und auch das Interesse irgendwie so gefühlt. Ja. Ne? Ich bin jetzt ja auch seit 4,5 Jahren, fast 5 Jahren mit. Dass da irgendwie das Interesse von, ich habe deinen Vater ja einmal kennengelernt und das ist ja, ein sehr komischer Kauz irgendwie. Also es ist immer dieses Mal, kommt dann zu Weihnachten oder Geburtstag irgendwas und dann war es das irgendwie auch. Und ja. Wenn du Glück hast, bekommst du eine Antwort und wenn du Pech hast, dann eben nicht. Also ganz komisch auf jeden Fall.
Ja, aber es ist halt, ich glaube, ich hatte jetzt irgendwie oft, also wann war das mit 19, 18, 19? Ich hatte jetzt genug Jahre und genug Zeit, um das irgendwie nach hinten zu verarbeiten. Und ja. Deswegen ist es für mich nicht mehr so groß von Bedeutung. Und ich bin auch, glaube ich, so weit, dass ich einfach denke, okay, manche Menschen können mit bestimmten Dingen umgehen, manche nicht, manche brauchen länger, manche brauchen weniger Zeit. Irgendwann im Leben trifft man sich wieder und kann irgendwie dann vielleicht doch nochmal irgendwie ganz anders drüber reden. Weisheit wächst halt nicht an Bäumen, sondern die entwickelt sich.
Ja, voll. So,
aber jetzt habe ich ganz, ganz viel gequasselt. Jetzt,
ja, also mein Outing, ich habe immer gesagt, mein Outing in der Öffentlichkeit, habe ich es immer gesagt, und auch so im Freundeskreis, also eine lange Zeit bis vor kurzem, würde ich fast sagen, habe ich immer gesagt, es lief alles gut ab, also mein Outing lief reibungslos ab und es war nicht schlimm und meine Familie hat es gut aufgenommen. In meiner Scheinwelt war das auch so, aber es war für mich, also mein Outing war alles andere als einfach und ich hatte immer so ein bisschen dieses Gefühl, ich darf da nicht drüber sprechen, weil dann falle ich meiner Familie im Rücken. Und ich möchte meine Eltern nicht irgendwie ein schlechtes Licht drücken. Und ja, ich glaube einfach, dass meine Eltern auch immer ihr Bestes irgendwie getan und gemacht haben und irgendwie auch so gehandelt haben, aber eben nicht richtig für mich gehandelt haben, so im Nachhinein, würde ich sagen. Und mein Outing ist eben meine Geschichte und mein Outing ist mein Outing. Und deswegen mache ich meine Familie nicht schlecht, wenn ich darüber eben die Wahrheit erzähle. Und ja, bei mir war es so, dass ich eigentlich immer sehr viele Freiheiten hatte in meiner Familie. Also, keine Ahnung, ich konnte viel zu Freunden, durfte bei Freunden schlafen und hatte halt echt immer einen großen Freifahrtschein zu Hause, bis ich mich geoutet habe. Dann fing es irgendwie an, dass meine Eltern mich extremst kontrolliert haben. Ich durfte überhaupt nicht mehr so viel, durfte nicht mehr bei Freunden schlafen, musste mich, keine Ahnung, ständig erklären, wohin ich gehe, was ich mache. Und, keine Ahnung, das Erste, was meine Eltern mir gesagt haben, nachdem ich mich geoutet habe, war, ich soll es auf keinen Fall irgendjemandem erzählen, ich soll es nicht an die große Glocke hängen, das geht keinem etwas an und ich soll drüber nachdenken, an die Familie denken. Mein Vater oder meine Eltern haben zu dem Zeitpunkt gerade irgendwie so Schützenbruderschaft, Schützenkönig gemacht und wenn das doch da rauskäme, was die Leute, die würden ja nur reden. Und es war immer so dieses, erzähl keinem davon. Und ja, es ging dann nachher irgendwie, spitzt sich das immer sehr zu, dass wir uns zu Hause immer sehr viel gestritten haben und meine Eltern, oh Mann, ich fange an zu schnarchen, ja, so langweilig hier. fing es halt auf jeden Fall an, dass meine Eltern mich halt schon anders behandelt haben. Also, keine Ahnung, ein Beispiel, ich musste das Gästeklo benutzen zum Beispiel. Also ich durfte nicht auf das gemeinsame Familienbad nutzen, weil man ja nicht wissen konnte, mit wem ich schlafe, was für Krankheiten ich mit nach Hause bringe. So, also das ist halt ein Beispiel davon. Und keine Ahnung, das sind so Dinge, die habe ich irgendwie lange Zeit, glaube ich, einfach runtergeschluckt und gedacht, ja, das ist normal und das ist eigentlich nicht schlimm gewesen. Aber ich merke irgendwie so im Laufe der Zeit, dass es mich da doch schon sehr geprägt hat und das irgendwie doch schon tief sitzt und das schon was mit mir gemacht hat. Also auch vor allem auch so in meiner Jugendzeit halt. Ne? Ich war, als ich mich geoutet habe, war ich 13 oder 14, also echt jung. Und wenn du dann quasi da so ein bisschen verstoßen wirst, ja fast schon von deiner Familie, ja, es ist irgendwie schon nicht schön gewesen auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt auch, warum ich dann schnell irgendwie, ich will nicht sagen, mich von meiner Familie abgekapselt habe, aber schnell irgendwie mir einen Freundeskreis aufgebaut habe und gemerkt habe, okay, hey, das ist meine Familie, meine auserwählte Familie. Das sind Leute, die mich akzeptieren, wie ich bin. Und habe da so ein bisschen meinen Zufluchtsort gesucht und gefunden auch, Gott sei Dank damals. Also ich bin da, glaube ich, ganz gut rausgegangen aus der Sache, hab das irgendwie als Teenager gut verpackt und hab das irgendwie gut, hab da mein Ventil gefunden auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass das im Nachhinein schon viel mit meinem Charakter gemacht hat und auch viel vielleicht mit Dingen, wie ich heute handle, irgendwie hat das so einiges gemacht irgendwie.
Das hat es ja nicht einfacher gemacht.
Hat es nicht einfach gemacht, genau, richtig. Ja, das war leider mein familiäres Outing, was dann, ja, wie gesagt, nicht so dolle lief. Es ist halt, keine Ahnung, mein Handy wurde ständig kontrolliert, es wurde mir abends weggenommen, da wurde dann geguckt, wie ich geschrieben habe.
Echt krass, voll der Eingriff in die Privatsphäre.
Teilweise wurde mir mein Laptop weggenommen, es wurde dann immer unter diesen Deckmantel genommen, ja, keine Ahnung, du hast dich an irgendeine Regel nicht gehalten, also nehmen wir das weg. Und dann war es halt so, dass meine Eltern, damals gab es kein WhatsApp, dann waren halt SMS-Nachrichten, halt die Nachrichten irgendwie kontrolliert haben und ich mich dann rechtfertigen musste, wie ich da schreibe, wer das und das ist und dies und das. Ja, es war, keine Ahnung, das war, glaube ich, so ein, zwei Jahre war es echt richtig, richtig hart und fies. Und im Laufe der Zeit wurde es alles echt besser, muss man sagen. Und meine Eltern haben mich dann irgendwie gefangen. Ich habe dann einen festen Freund gehabt. der dann irgendwie nachher auch in der Familie so ein bisschen mit integriert war. Das ging dann nachher alles, aber die Anfangszeit war eben nicht so die tollste Zeit. Jetzt, keine Ahnung, ich kann nicht sagen, meine Eltern es am Ende wirklich für sich verarbeitet haben. Ich weiß halt, als meine Mutter gestorben ist, da gab es dann nochmal im Hospiz wohl Gespräche mit meinem Vater, die mein Vater mir dann auch noch gesagt hat und meinte, ja, das Leben von euch, also auch von mir halt insbesondere, hätten meine Eltern sich ja anders vorgestellt, auch dass ich schwul geworden wäre, wäre nicht ihr Wunsch gewesen. Das ist, sitzt schon tief, wo du denkst, keine Ahnung, krass, danke. Also irgendwie bist du vielleicht doch nicht so akzeptiert in ihrem Leben und irgendwie sind die doch noch sehr verkopft. Ja.
Da kann ich mich noch dran erinnern, ja, stimmt. Das haben sie gemacht, ja.
Ja, das macht halt schon was. Das ist halt irgendwie nicht so dieses, also ich hätte es auch einfach cool gefunden, meine Eltern ist einfach, keine Ahnung, die haben nur eine Aufgabe, das Kind glücklich zu sehen. Und wenn es mich glücklich macht, Männer zu lieben, dann wo ist das Problem? Das ist so, weil ich mir so ein bisschen gewünscht hätte. Es war auch für meine Mutter, wo sie noch gelebt hat, war es immer ein Problem. Sie konnte nie sagen, du bist schwul. Oder sie hat immer gesagt, ja, der und der ist auch so wie du. Das hat meine Mutter immer gesagt. Meine Mutter hat nie gesagt, ja, der ist auch schwul. Meine Mutter hat immer gesagt, ja, der ist so wie du.
So. Das ist so verrückt.
Oder im Urlaub waren auch welche, die sind so wie ihr.
Stimmt, das haben sie, ja, genau.
Das war aber nie, war nie so dieses, da waren auch Schwule oder sowas. Die konnten das nie wirklich laut aussprechen. Und meine Mutter zumindest nicht. Und ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich will meine Eltern nicht in ein schlechtes Licht drücken, aber mein Outing war eben nicht das Easy-Peasy-Outing, wie ich zum Beispiel damals zu Schwanz und Ehrlich-Zeiten erzählt habe. Und da war ich einfach noch so ein bisschen in diesem Mut, wo ich dachte, ich will meine Eltern nicht in ein schlechtes Licht drücken, ich will nicht haben, dass jemand was Falsches denkt. Und ja, aber am Ende, wie gesagt, ist es eben mein Outing, was so lief. Und sonst schulisch, das habe ich ja schon erzählt, es war irgendwie so ambivalent in meiner Schule. Ich war irgendwie beliebt und irgendwie die Schwuchtel. Also es war super komisch. Es gab diese Truppe Jungs, die keine Ahnung, mir Schwuchtel hinterhergerufen haben, sich irgendwie im Gang, wo die ganzen Klassen waren, sich mit dem Rücken zur Wand gestellt haben und gesagt haben, man müsste aufpassen, da kommt der Overdick, der will den Arsch ficken. Keine Ahnung. Und andersrum war ich aber voll beliebt auf der Schule und alle fanden mich cool und ich habe einen Freundeskreis gehabt. Also es war so komisch einfach. Also richtig, richtig strange, dass ich da nicht durchgedreht bin, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht bin ich so. Darum bin ich einfach so, wie ich jetzt bin. Ja, genau.
Vielleicht sind wir einfach alle ein bisschen durchgedreht
ist durch echt unser so. Outing. Aber ich muss sagen, dass viele fragen ja diese Frage, es muss ein Outing überhaupt noch sein, blablablub. Ich muss sagen, für mich, also für wir sind einfach gesellschaftlich immer noch nicht so weit. Ich glaube, das werden wir auch niemals so sein, dass homosexuelle Partnerschaften gleich angesehen wie heterosexuelle Partnerschaften. Okay. Du bist immer anders. Du bist immer anders einfach. Du bist immer was Besonderes. Und deswegen fand ich mein Outing sehr, sehr wichtig. Dieses, wo ich mir selber bewusst war, hey, ich liebe Männer. Das war für mich, ich wollte es rausschreien einfach. Und deswegen, also ich hätte es am liebsten einfach jedem erzählt. Ich wäre am liebsten auf der Straße rumgerannt und hätte es meinen Nachbarn erzählt und dem Bäcker erzählt, dem Metzger erzählt. Ich liebe ihre Würste. Und das ist so, keine Ahnung. Das ist, ja, deswegen, also ich glaube, dass so ein Outing für mich zumindest sehr, sehr wichtig war. Und ich finde das, ja, für mich war es wichtig, das zu erzählen und zu sagen, was. Natürlich ist die Traumvorstellung, dass man sowas nicht braucht, dass man sich nicht outen muss, dass es ganz egal ist, wen man liebt. Aber trotzdem, ja, ich glaube, für einen selber ist so ein Outing eben doch sehr wichtig.
Klar, auf jeden Fall. Ich meine, am Ende ist so ein Outing, das sehe ich aber auch so, wie ich eben schon meinte, heterosexuelle Menschen, die haben ja auch Outings. Also die Eltern erfahren das erste Mal vom Freund, von der ersten Beziehung und so. Man muss, das ist ja auch, glaube ich, ein großer Moment, wo man sehr nervös ist.
Ja.
Und eigentlich dieses, also ich finde ein Outing wichtig und ich fand mein Outing auch wichtig, aber ich fände es für unsere Zukunft halt schon irgendwie schön, wenn nicht mehr so ein großes Tromborium, gibt's das?
Thrombose?
Tromborium, so ein Bromborium, so ein
Rambazamba.
Ja, so. Ja, so ein Pem-Pem drum gemacht wird. Halt.
Ja.
Sondern das ist halt einfach, ja, das, okay, das, es gibt die Möglichkeit, dass es das gibt und wenn das so ist, dann ist das so und dann kannst du sagen, ja, ich bin schwul und hey, voll cool. Aber das ist halt irgendwann so, ja, als Selbstverständlichkeit gesellschaftlich ist.
Ja.
Und man nicht mehr, ich möchte nicht mehr jedes Mal im Kino drüber nachdenken, kann ich jetzt deine Hand halten? Das ist so.
Ja, stimmt. Also,
das ist so.
Das zeigt halt eben, dass wir eben doch noch nicht so ganz da angekommen sind, wo wir hinwollen und.
Dass wir da viel Arbeit.
Dass wir eben doch noch irgendwie anders sind.
Erstmal das, doch noch irgendwie anders sind. Ja. Und ich wollte noch kurz zu so einer Lanze rausbrechen, weil wir halt einfach in so einer komischen Zeit gerade leben. Die Generationen vor uns, die haben einfach unfassbar viel Arbeit, Mühe, Mut und Courage da reingesteckt, damit wir an dem Punkt sind, an dem wir jetzt gerade sind. Und ich glaube, wenn wir aufhören, das zu machen, dann wird es an dem Punkt entweder bleiben oder es wird wieder zurückgehen. Und es wird halt eben nicht irgendwann dazu kommen, dass es einfach ganz normal ist und ganz selbstverständlich. Und ich glaube, dass wir einfach in unserer Generation jetzt gerade nicht faul werden dürfen, sondern halt einfach genauso mutig und genauso viel Courage und ja, Rückgrat mitbringen sollten, damit wir weiterkommen.
Ja.
So.
In diesem Sinne auch danke an alle, die Jahre vor uns schon für unsere Rechte irgendwie eingestanden haben und gekämpft haben. Und das sollte man auch allen jüngeren homosexuellen, queeren Menschen einfach mal sagen, weil das fällt uns einfach immer so extrem oft auf, wenn wir uns zum Beispiel mit deutlich älteren, queeren Menschen unterhalten, die sagen, hey, wie sieht's denn bei euch jungen Leuten aus? Keine Ahnung, ich spreche so selten mit irgendwelchen jungen Leuten, weil wir da irgendwie nicht gesehen werden. Ey, diese Menschen, diese Menschen haben quasi uns diesen Weg gewappnet, den wir gerade gehen können. Deswegen dürfen wir heute heiraten. Deswegen können wir Händchen halten, umherlaufen. Und keine Ahnung, können wir uns in der Öffentlichkeit so zeigen, wie wir sind. Keine Ahnung, achtet, respektiert und vor allem seht diese Menschen. Unterhaltet euch einfach mit älteren Menschen. Es ist richtig, richtig inspirierend und toll, sich mit deutlich älteren Menschen zu unterhalten.
Ja, voll. Und die sind halt einfach auch viel, viel mehr Risiken und viel, viel mehr Gefahren ausgesetzt gewesen und haben es trotzdem gemacht. Die haben trotzdem sich hingestellt und haben gesagt so, das bin ich und das möchte ich in Zukunft sein und das möchte ich für die Generation nach uns. Und ich glaube, das sollten wir auch einfach beibehalten und weitermachen damit.
Tolles Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Das, ja.
So, und in welchen Kinofilm gehen wir jetzt als nächstes?
Wir treffen uns jetzt mit einem Freund und gehen noch eine Kleinigkeit unalkoholisches Trinken natürlich. Der hat uns gerade eben geschrieben, ob wir mit ihm noch was trinken gehen wollen. Das machen wir jetzt. Und deswegen machen wir uns jetzt hier fertig und wünschen euch einen schönen Dienstag, eine schöne Woche. Und denkt dran, am 29.01. schaut euch Stranger Things auf RTR Plus an.
Und sagt uns, was ihr davon haltet. Schreibt uns einfach Nachrichten und wir...
Genau. Und bewertet natürlich diesen Podcast überall, wo man Podcast bewerten kann. Dankeschön und bis dann.
Bis dann. Ciao.